Aufnahme läuft. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Lambert Klammerer Jazz, 13. Folge. Herzlich willkommen. Einfach mal ganz klassische Begrüßung, einfach mal am Anfang.
Klassisches Howdy
für unsere Country-Fans
und Gunter Gabriel Freaks.
13 Folgen ist natürlich auch echt schon eine ganze Menge. Da können andere Podcasts nur von träumen.
Die wilde 13.
Das ist ja interessant, weil gerade wo du das sagst, habe ich hier entdeckt, auf deinem alten Klavier liegt ein Hörspiel von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ist das...
Also, ja.
Ist das Zufall oder dass du jetzt gerade die wilde 13?
Das ist Zufall. Dieses Hörspiel ist Bestandteil einer Pappkiste, in der MCs liegen, ne?
Ja, ja, alte Musikkassetten.
Genau, und ich bin natürlich hier die ganze Zeit bei mir im Gehöft dabei, irgendwas zu, naja, also man, auch im Haushalt gibt es ja so eine Klammer der Geschäftigkeit, man muss immer irgendwas räumen.
Ja, ja,
viel, und räumen.
Viel geräumt werden. Und
genau.
Es gibt immer irgendwelche Vorstellungen, wie irgendwas immer noch zu sein hat.
Genau, und da kann man dann zum Beispiel auch mal die alten MCs rumsortieren. Und das aber hat wahrscheinlich einen Prozess, der vor Monaten begonnen hat. Den siehst du da, weil die Kiste steht immer noch da auf dem Klavier mit den MCs drin.
Ich würde jedenfalls noch mal drüber nachdenken, diese Kassette wirklich wegzugeben, weil sie ist eigentlich richtig gut. Also gut, ist von Michael Ende selbst eingesprochen auch. Kannst du mal reinhören. Hat eine gute Stimme, gute Sprechstimme. Also besser als wir.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ganz ruhiger Ton, gute Sätze, auch für Kinder verständlich, nicht so ein Gebrabbel.
Ja.
Das ist toll. Michael Ende hätten wir eigentlich mal einladen sollen oder zu ihm in die Schule gehen sollen, in die Rhetorikschule.
Ja.
Aber er ist leider schon von uns gegangen.
Michael Ende, ist das ein Ding für dich?
Also ich finde, erstes Jim Knopf oder Lukas der Lokomotivführer heißt das erste Buch. Das finde ich gut. Zweite Buch mit der wilden 13 eher schlecht.
Wieso?
Das erste Band ist gut, weil es halt einfach nur diese eine Reise beschreibt, so.
Ja.
Und das ist beim zweiten unentschlossen. Dann fahren sie von Lummerland weg, kommen wieder zurück, fahren wieder weg, haben irgendwie so unterschiedliche Aufträge und so. Das ist irgendwie, wirkt irgendwie unentschlossen und irgendwie so, als wollte er das unbedingt noch irgendwie hinten dran setzen, weil das erste ein Erfolg war oder so. Hat mir nicht so gut gefallen. Ja, ich glaube, über die unendliche Geschichte ist eigentlich alles gesagt, wenn man vielleicht mal einen Podcast von Dirk von Lotzow und Nils Bokelberg sich anhört. Liebe Grüße an dieser Stelle, toller Podcast, da lernt man viel darüber, wie schlecht dieses Buch eigentlich
wirklich?
Ist. Ja.
Warum?
Ja, wie gesagt, ich würde das jetzt nicht wiederholen wollen, weil wir sind ja auch kein Literaturpodcast, aber wer sich dafür interessiert, sollte sich das mal anhören. Also Dirk von Lotzow hat eigentlich alles so gesagt.
Ja. Achso, aber der war ja eh schon irgendwie auf Kriegsfuß mit Michael Ende. Da gibt es doch sogar von der Gruppe Tokotronic im Frühwerk ein Stück, das heißt Michael Ende, du hast mein Leben zerstört.
Ja, ist glaube ich auf der ersten oder der zweiten, die auch irgendwie innerhalb von 3 Monaten 1993 auf den Markt gespült wurden.
Ja.
Die erste hieß Digital ist besser, das war die zweite dann?
Nein, Digital ist besser als die erste, ja.
Achso, und die zweite hieß?
Die hieß Nach der verlorenen Zeit.
Und wir kommen, um uns zu beschweren, war
das
dann
die dritte.
Und
genau, das heißt, der von Lotzow war eh schon auf Kriegsfuß mit Michael Ende.
Ja.
Und so ein bisschen mit dieser Pädagogik, glaube ich, der 80er, 90er Jahre. Ich bin auch noch im Michael Endisiert worden in meiner Schulzeit. Viel
ist war düster, around. Momo, auch so ein düsteres Werk.
Ja, gut gefallen, ja, aber auch so ein bisschen spacig alles, auch mit Zeitreisen schon und so.
Oder was
so.
Ist denn da eine Zeitreise?
Ist das nicht, können die nicht die Zeit klauen oder so?
Also ja, Zeit klauen, das können sie dir, ja, aber das Zeit tust du mir ja auch die ganze Zeit.
Genau. Das hat mir eigentlich immer gut gefallen. Und ich habe dann auch später mal ein Buch von Michael Ende gelesen, das ist so quasi ein Erwachsenenbuch, so eine Kurzgeschichtensammlung. Ich glaube, das heißt Der Spiegel im Spiegel oder sowas.
Und das war wahrscheinlich richtig gut.
Das hat mir damals als junger Mann auf jeden Fall gut gefallen. Das war so ein bisschen psychedelisch.
Und ist es jetzt irgendwie Absicht, dass du so tust, als wärst du so wahnsinnig belesen? Weil du liest ja eigentlich nie.
Die Fernsehzeitung.
Ja.
Den Teletext.
Teletext, ja, der wird gern gelesen, vor allem, wenn es gute Jazzkonzerte dazu sind.
Richtig.
Also, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Wir hatten ja gerade auch ein paar Eier.
Ja, du hast gekocht ausnahmsweise.
Ich habe 8 Eier gemacht. Ah, nee, 9. Ich wollte eigentlich die ganze Schachtel machen.
Ja.
Das waren so vegane Eier, die du vom Biomarkt geholt hattest.
Ja.
Und die wollte ich eigentlich alle da reinschmeißen, aber eins sah irgendwie nicht so gut aus, das habe ich ins Klo getan, wobei ich gelernt habe, dass man niemals eigentlich Essen ins Klo tun sollte, aber ich wusste gerade nicht, wohin damit.
Das ganze Ei.
Ein rohes Ei.
Mit inklusive Schale.
Naja, die Schale habe ich nicht da rein.
Also du hast es ins Klo reingeschlagen.
Das war das erste Ei, was ich aufgeschlagen hatte.
Ach so.
Und dann hatte das so ein komisches grünliche Verfärbung.
Mm.
Die Schale habe ich dann in deinen Müll und dann wusste ich nicht, wohin mit dem Ei.
Ach, ja.
Wie machst du denn das?
Ich esse das dann einfach tapfer auf. Das ist ja auch gerade auch bei uns Deutschen jetzt hier in der zweiten Nachkriegsgeneration, das nennt sich ja vererbtes Trauma. Ich kann quasi nichts wegschmeißen, weil es könnte ja jederzeit wieder der Russe vor der Tür stehen.
Ja.
Deswegen wird nichts weggeschmissen, es wird alles verspeist.
Ja, verstehe. Na, jedenfalls mussten wir Eier essen. Wir hatten einen riesen Eihunger heute Morgen. Hatte ich einen ganz großen Eihunger. Eihunger ist ja, wenn jede Pore deines Körpers nach Ei schreit.
Richtig.
Weil wir hatten versucht, gestern auszugehen. Das war gar nicht so leicht. Wir befinden uns nämlich in der Hansestadt Hamburg.
Ja, du bist diese Woche schon wieder in Hamburg. Das, du bekommst ja quasi wöchentlich irgendwas. Ja,
ich komme gerne mal vorbei, weil ich irgendwie, ich habe so nostalgische, also ich will es immer wieder mit dieser Stadt versuchen. Ich denke immer, irgendwas muss da doch los sein. So, ich habe so ganz nostalgische, wehmütige Gefühle der Stadt gegenüber, weil ich hier groß geworden bin und möchte eigentlich immer diesen Moment zurück. Weißt du, wie wir früher durch die Schanze gestiefelt sind und dann haben wir da Jan Eisfeld getroffen und Frank Spilker und also sind wir nochmal bei Lado
Udo
vorbei.
Lindenberg.
Udo Lindenberg und so, und wir waren so totale Szene-Typen.
Uwe Seeler.
Uwe Seeler. Es gab so eine total florierende Szene, der wir total zugehörig waren. Und jetzt gehen wir da lang am Sonntagabend und wollen mal in die Mutter. Und dann ist sie einfach zu.
Die Mutter hatte zu, richtig.
Ja, und es ist sonst auch eigentlich alles zu da. Und es läuft auch niemand mehr auf der Straße lang. Also es ist echt ein ganz trauriges Bild, was die Sternschanze abgibt. Überhaupt nicht szenisch, überhaupt nicht Schanze. Da sind wir mal übers Blatt gegangen. Auf dem Blatt war auch nichts los. Also es war wirklich ein Trauerspiel. Und die einzigen 5 Kneipen, die noch auf hatten, die mussten wir wirklich lange suchen. Und in jedem davon haben wir dann ein Bier uns gegönnt. Und dann haben wir gedacht, das bringt auch nichts mehr und sind nach Hause gegangen, Jazz-TV zu gucken, weil es war auch, eigentlich wollten wir Kultur machen gestern und es lief auch nichts, es gab kein Jazz, gar nichts und das Einzige, was wir irgendwie hätten sehen können, war Jules Holland in der Fabrik. Ich bin doch nicht bescheuert und gehe zu Jules Holland in die Fabrik. Was soll denn da passieren?
Du bist schon wieder komplett im Rumpelstilzchen-Modus. Es wird hier nur geschimpft und gemeckert. Wir können das doch irgendwie konstruktiv auflösen, oder? Also mich würde das nämlich auch sehr interessieren, auch an unsere jungen Hörer, die so in Hamburg unterwegs sind. Wir sind ja 2 Aging Hipster. Und wenn wir mal eine Time haben wollen in Hamburg, wo muss man da hin? Helft uns bitte. Zuschriften, Ausgehtipps. Das ist mir ein Rätsel. Wo verstecken sich die jungen Leute? Wo wir dann vielleicht so als so ein bisschen uns als alte Onkels so dazusetzen können und da vielleicht ein bisschen was von der Time abhaben können.
Weißt du was? Jules Holland, ich habe mal einen Abend gespielt auf dem Reeperbahn-Festival mit meiner alten Indie-Band.
Ja.
Da hat er moderiert. Und weißt du, wer in der ersten Reihe saß?
Uwe Seeler?
Nee, Olaf Scholz.
Olaf Scholz.
Ja. Ja. Macht einen guten Job als Bundeskanzler mittlerweile. Zieht durch.
Er zieht durch, okay.
Ja. Aber hat geklatscht.
Er hat geklatscht.
Zu unserem Spiel.
Okay.
Ja.
Ja. Da weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt in irgendeiner Form politisch äußern möchte.
Nee, aber ich wollte auch gar nichts aus dir rausholen. Wobei, in der letzten Folge hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du doch hin und wieder eine Meinung hättest und gar nicht so unpolitisch bist, wie
du immer tust. Ich bin eher tendenziell unpolitisch, außer das Kneipensterben. Das beschäftigt mich natürlich, die Verödung des Nightlifes in Hamburg.
Ja, aber ist doch wirklich schlimm. Früher hatte die Mutter doch nicht an einem Sonntagabend zu. Das ist doch irgendwas durch Corona oder was. Das kann doch aber nicht sein. Warum macht man denn bitte am Sonntagabend die Mutter zu? Also in Berlin, ich sag dir mal, wie das da abläuft. Da haben die Leute Bock aufeinander. Da hängen die rum. Die gehen auf der Straße lang, trinken Bier. Am Kanal ist immer was los. Bei welchem Wetter und welcher Krise auch immer. Es wird gefeiert. Wenn die Leute nicht drin feiern dürfen, holen sie sich ein Schlauchboot. Gehen in den Park, machen da Party. Es ist denen ganz egal. Sie halten ganz Deutschland auf Trab, weil sie halt Bock aufeinander haben. Und hier in Hamburg haben sie sich damit abgefunden, dass man einfach sagt, so, nee, jetzt ist Schluss mal gewesen, ihr dürft euch nicht treffen. Und danach, wo sie wieder dürften, hatten sie auch keinen Bock mehr. So, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Während in Berlin die ganze Zeit Party, Party, Party. Und die Leute haben einfach Lust, sich gut zu verstehen.
Ja, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt Zuschriften bekommen und sich irgendwo so ein geheimer neuer Stadtteil auftut mit einer riesengroßen Ausgehmeile und auch einer florierenden Live-Musikszene und Clubszene, von dem ich bisher noch nicht erfahren habe. Und dann können wir mal gucken, ob sich da...
Meinst du, dass mittlerweile in Wedel sich das alles abspielt? Oder?
In Wedel oder auf der Veddel?
Auf der Veddel ist nichts los.
Oder in Mümmel. Ich weiß es nicht. In den Walddörfern.
Volksdorf.
Volksdorf. Farmsen Berne.
Sadel.
Krupunder.
Bockholt-Hahnredder.
Groß-Flottbeck. Klein-Borstel.
Groß-Borstel.
Groß-Flottbeck.
Klein-Flottbeck.
Wandsbeck-Gartenstadt.
Jedenfalls nicht in Eimsbüttel. Da sind die Schotten dicht.
Da sind die Schotten dicht. Da, genau, aber vielleicht gibt es auch den Ort, wo hier der sprichwörtliche Papst im Kettenhemd tanzt. Es würde mich nicht wundern. Es würde mich nicht wundern, wenn unsere Hörerschaft uns da ein paar Ausgehtipps vielleicht schreiben könnte.
Ja, weil ich komme jetzt öfter mal vorbei. Ich gebe es nicht auf mit Hamburg. Ich komme auch immer wieder jede Woche aufs Neue und versuche es immer wieder nochmal hier irgendwie die Szene ausfindig zu machen. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwo den mega hippen Jazzclub, wo man echt so die geilen Leute aus Brooklyn alle hören kann und so. Ja, es beschäftigt
mich. Das beschäftigt mich sauer. Du hast ja letzte Woche lang und breit oder vorletzte Woche mal was hast du angegeben, wirklich. In Berlin und in meinem Jazzclub und da kommen Wayne Kranz und Chris Potter und Harry Potter und alle spielen sie. Und in Hamburg geht so nichts, ne? Also man hat den Eindruck, das Tor zur Welt ist wirklich eine Einbahnstraße. Also das ist, da kommt man raus, aber nicht wieder rein.
Aber es kann doch nicht angehen, dass wenn Leute wie Wayne Kranz durch die Gegend touren, dass die halt in jeder Gießkanne spielen, außer in Hamburg. Ja. Die spielen in Tilburg, im Paradox.
In Braunschweig in der Bassgeige.
Ja, so ist es. Aber natürlich ganz sicher nicht in Hamburg irgendwo. Das ist ja wohl klar. Also das macht mich sauer, ja. Das macht mich sauer, dass Hamburg da in der Subkultur so abgekackt hat.
Ja.
Das war ja mal in den, sagen wir mal, in den 90er Jahren war das ja die Kulturhauptstadt eigentlich, könnte man das so sagen. So.
Das weiß ich jetzt nicht. So wie New York.
In Deutschland jetzt. Also das war sehr szenisch alles hier.
Das war hier eher szenisch. Genau, das ist, aber wie gesagt, ich hoffe da so ein bisschen, ich flehe wirklich da um Unterstützung von außen, um Hilfe von außen flehe ich da. Was läuft in Hamburg? Vielleicht haben wir es auch einfach verpasst.
Jedenfalls läuft das Jazz-TV auf deinem Samsung-Televisor einwandfrei, muss man sagen. Du hast mir ein ganz tolles Popcorn gemacht, Felix. Lecker, lecker, lecker. Bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ja einfach das Karamell extra macht. Gar nicht in dem Topf mit dem Popcorn zusammen versucht, das zu karamellisieren, sondern du machst so eine extra Karamellsoße aus Butter und Zucker. Und dann die haust du später über die in der Mikrowelle hergestellten Salzpopcorn.
Richtig. Und die hast du ja dann auch mit einem Haps verspeist quasi.
Ich hatte das Gefühl, du wolltest gar nicht. Nee,
ich wollte auch nicht. Ich habe das für dich gemacht. Ich wollte eigentlich angeben mit meinen Kochskills. Genau, der Trick ist erstmal nur den Zucker in die Pfanne und gucken, bis der so geschmolzen ist. Und dann die Butter dazu und dann ist lecker.
Ist wirklich sehr lecker.
Kann man auch mit Sahne machen. Sahne-Karamell.
Mag ich auch sehr gern. Dabei lief Tony Allen gutes Konzert, muss man sagen. Tony Allen hat mir sehr gut gefallen. Ist ja der Erfinder, wie wir gelernt haben, oder Mitbegründer des sogenannten Afrobeats. Und war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme auch schon Ende 60, ist es richtig? Ja, ist schon sehr alt und hat absolut oberfresh gespielt und hatte ein richtig schönes gelbes Hemd.
Du, der war eher Ende 70.
Der war sogar schon Ende 70.
Ja, dann. Ja. Tony Allen kennt
auch. Unglaublich, fingerfertig und schnell und versiert dann noch. Also ist wirklich einfach toll zu sehen.
Und einen flotten Rhythmus einfach hatte der. Die jungen Leute kennen den ja auch aus der Gruppe The Good, The Bad, The Queen.
Mit Damon Albarn.
Mit Damon Albarn, genau, von der Gruppe Blur. Und den Gorillas. Du hast ja eine große Faszination für Menschenaffen lately. Mhm. Deswegen Gorillas ist auch so eine Band für dich, oder?
Also das ist ja eher so eine Comic-Band. Also ich mag ja eigentlich Menschenaffen, mag ich sehr gerne, aber die gucke ich mir dann so Dokumentationen an und nicht gemalt. Also die sollten dann schon, das sollten schon Bewegtbilder sein, so richtige Bilder.
Genau, und weißt du, wer Bass spielt bei The Good, The Bad, The Queen?
Flea.
Ja, ist da das haben wir es wieder.
Ist es so?
Ja.
Flea von den Red Hot Chili Peppers?
Von den Red Hot Chili Peppers, deiner Lieblingsgruppe.
Ja, toll. Dass die auch mal hier Erwähnung findet, finde ich super, weil...
Ist für dich eine wichtige Band, oder?
Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich würde sagen, Red Hot Chili Peppers ist wahrscheinlich die wichtigste Band der Kulturhistorie der letzten 100 Jahre.
Das sind so die Beatles der 90er, kann man sagen.
Genau. Absolute Top-Band, immer viel Slap-Bass. Wir lieben Slap-Bass. Es gibt ja auch so Pop-Bands, Level 42 oder so, wo viele...
Ja, das ist ja wirklich hervorragend. Ja, Mark King. Ja. Mark King hat angeblich das erste Level 42-Album im Liegen eingespielt, weil die Schrauben seiner Pickups, das sind diese kleinen Tonabnehmer in der Bassgitarre drin, die Schrauben waren wohl locker und dann wären die Pickups immer rausgefallen, deswegen musste er im Liegen spielen.
Oh, gemütlich.
Deswegen ist da auch dieser lässige Slap-Sound bei Level 42. Auch im Liegen eingesungen hat ja John Lennon angeblich Revolution.
Ist das so?
Ja, auf dem White Album. Da gibt es ja es gibt ja die Single-Version von Revolution, die so ein bisschen rockiger, bluesrockiger ist. Und dann gibt es ja noch die Album-Version vom White Album, die so ein bisschen lässiger ist.
Ah.
Und um das extra lässig klingen zu lassen.
Hat er sich einfach hingelegt.
Hat er sich hingelegt.
Und Yoko Ono lag neben ihm dann wahrscheinlich.
War das schon in der Zeit so?
Zum White Album, das ist 67 oder 68? Ja,
vielleicht.
Keine Ahnung, wann sie zusammengekommen sind. Aber irgendwo so doch in der Zeit, doch, oder? Ich glaube schon.
Ja, das könnte.
War das dein Lieblingslied von Yoko Ono?
Das war mein Lieblingslied von Yoko Ono. Genau. Die Beatles-Doku verschmähst du ja auch. Ich habe sie geguckt. Guckt euch das an. Wirklich sehr interessant.
Ja, bitte guckt euch das nicht an. Hört euch lieber die tollen Alben an. Ihr werdet nur sauer auch. Man wird so wahnsinnig sauer auch, ob dieser Stimmung, die da vorherrscht. Und nee. Also das Einzige, was daran gut ist, ist Paul McCartney, der absolut mega performt und so.
Paul McCartney kommt wirklich sehr gut rüber, oder? Man hat auch das Gefühl, das ist der Einzige, der so halbwegs sauber tickt.
Aber war auch vorher mein Lieblingsbeatle. Ist der beste Beatle?
Ist der beste Beatle, ja, ohne Frage für mich auch.
Also dafür brauche ich diese blöde Peter Jackson-Doku auch nicht, um das zu wissen. Also das kriegst du auch so mit.
Also dir macht man zu Weihnachten keine Freude mit so einem schönen Musik-Doku-Boxset. Das haben wir
von Peter Jackson? Nee, auf keinen Fall.
Das haben wir mittlerweile rausgefunden. Nee.
Wollen wir nicht.
Ich wollte nur mal über Slapbass reden, weil da gibt es ja eine ganz interessante Timeline. Wir haben so die ausgehenden 70er und die 80er, wo viel geslappt wird. Dann wird auch noch ein bisschen im Rock-Crossover-Bereich geslappt in den 90er Jahren. Dann ja lange Jahre absolutes Slap-Verbot, oder?
Weil die Chili Peppers haben es dann irgendwie übertrieben, ne? Wahrscheinlich.
Irgendwie Slap-Verbot. Also ich kann mich auch so in meiner Sozialisation als E-Bassist, kann ich mich erinnern, dass es Slappen eher nicht gern gesehen war. Eher Slap-Verbot.
Ja, galt als so ein bisschen geschmacklos längere Zeit lang.
Ich weiß nicht, ob sich das jetzt ändert.
Hat sich irgendwann wieder geändert. Es gab dann auch wieder, weiß nicht wann, um 2010 herum von Muse eine Single, wo sie es dann auch wieder etabliert
hat. Ja, ich glaube, da wurde durchgeslappt. Da ist man ein bisschen offener im Bereich Rock, Heavy, durfte geslappt werden.
Durfte schon mal geslappt
werden. Ja, aber so im Pop. So, jetzt zum Beispiel Level 42 ist ja eine sehr poppige Musik. Mhm. Da wurde eigentlich wenig geslappt in so im poppigen Segment.
Also nach 94 oder?
Vielleicht. Natürlich.
Also Flea hat ja durchgeslappt, also der Flea kann ja gar nicht. Slappt
durch. Ja. Genau. Auch Lenny Kravitz mit Fly Away. Das ist auch ein prominenter Slap-Einsatz, sogar genau. mit so einem Wava-Effekt, glaube ich, auf dem Bass.
Finden wir gut. Lenny Kravitz finden wir gut, oder?
Ja. Finden wir eigentlich gut. Kenne ich mich nicht so richtig aus.
Ich kenne nur die Hits.
Oder so. Ich kenne auch nur die Hits.
Ja. Finden wir aber gut.
Und er spielt, glaube ich, auch mit in diesen Film, die Tribute von Panem. Da ist er halt auch als Schauspieler.
Ist das so?
Ja.
Ah, den mag ich auch ganz gern, den Film.
Ja.
Finde ich besser als Michael Ende.
Wirklich?
Ja, ich glaube schon.
Na gut. Ich bin mir da nicht so sicher.
Und dann lief natürlich, wahrscheinlich, weil er kurz zuvor verstorben war, gestern noch Wayne Shorter.
Ja.
Live in Lugano. Im Fernsehen mit der großartigen Caroline Carrington am Schlagzeug und einer Schlagzeugerin, die halt Percussion gespielt hat da, ja. Marilyn Mazur,
ja.
Die mir bis dahin noch gar kein Begriff war, eine dänische Schlagzeugerin.
Dänisch, hey.
Die aber tatsächlich auch relativ lange bei den letzten Live-Auftritten von Miles Davis wohl mit dabei gewesen ist, Ende der 80er.
Mhm.
Und auch das Album Aura mit eingespielt hat. War aber auch wieder wie, Wayne Shorter wie immer, irgendwie ganz cool, aber so richtig ab ging's nicht, oder?
So richtig ab ging's nicht. Ich habe dann aber noch mit dir angeguckt, verschiedene Live-Mitschnitte von Bill Evans.
Ja.
Vom Bill Evans Trio, der ist ja
nachkoloriert. Also ähnlich wie diese Peter Jackson-Doku von den Beatles werden auch Videos von Bill Evans nachkoloriert.
Bist du sicher, dass diese Beatles-Doku nachkoloriert ist?
Ja, die haben sie auf jeden Fall nochmal die Farben irgendwie so richtig reingezogen und so.
Aber wirklich, da hat sich wieder die Magic aufgemacht. Bill Evans ja über jeden Zweifel erhaben. Eigentlich so der lässigste Pianist der Jazzgeschichte irgendwie.
Also tolle Frisur auf jeden Fall, immer top gegelt. Aber ja auch nur zu dieser Zeit. Ne? Also später hatten wir dann noch so einen aus den Ende der 70er oder so ein Live-Video gesehen, auch mit Bill Evans und wer war da noch?
Eddie Gomez.
Und da finde ich, da sieht er nicht mehr so schnieke aus.
Nee. Mit so einem fusseligen Bart, auch einem relativ geschmacklosen Jackett, so ein bisschen so ein Tweed-Stoff, gelb-schwarz. Er sieht so ein bisschen aus wie so eine ungepflegte Junkie-Version von Willi, dem Freund von Biene Maya. Am Klavier.
Mhm. Den du auch sehr magst.
Den ich sehr mag. Und es ist leider auch ein bisschen traurig zu sehen, weil Bill Evans hat ja auch diese sogenannten Puffy Hands. Das ist, scheint ja so zu sein, dass man von übermäßigem Heroinkonsum so angeschwollene Hände bekommt.
Mhm. Ja, dafür hat er wirklich noch beachtlich gut gespielt.
Ne? Ja. Lang. Also, weil wirklich liebe Heroingenießer da draußen unter unseren Hörern, daran könnte man euch ertappen, wenn ihr dann irgendwann so dicke, aufgeschwollene Hände bekommt.
Ja, also das hängt wahrscheinlich am liegt wahrscheinlich am Stoff, aber ich glaube, man kriegt das sowieso irgendwie relativ schnell mit, oder? Die Ärzte, die sich das reinballern, die haben natürlich das beste Zeug. Die können das wahrscheinlich über Jahrzehnte sich reinknallen.
Die Ärzte nehmen Heroin.
Nee, die Ärzte.
Bella B.
Nein, doch nicht.
Fahr in Urlaub.
Die Band doch nicht. Ach so. Quatsch. Die sind ja absolut
abstinent. Du meinst den Berufszweig?
Berufszweig Arzt.
Ja, die kommen ja richtig an. Da wird viel Heroin konsumiert?
Ja, habe ich mal gehört.
Können wir das hier so festhalten?
Okay. Ja, aber halt so richtig Gutes.
Meinst du auch Björn? Dein Urologe?
Hat auf jeden Fall die Stimmung dafür gehabt.
Okay.
Ja, die Laune war da. Oscar-Preisträger, Volker Bertelmann. Ganz großes Lob, oder? Glückwunsch. Einer aus meiner Schule quasi, aus der neoklassischen Schule. Meine Riege, es endlich mal in Hollywood geschafft hat. Wir haben an ihn geglaubt. Hauschka.
Wir haben an ihn geglaubt. Und ist der in deiner Schule, ist das auch ein Neoklassiker?
Ja, ich glaube, der ist da viel darunter. Aber er war schon, bevor ich überhaupt auf die Idee kam, Klavier zu spielen, war Volker Bertelmann schon unterwegs mit seinem präparierten Klavier. Er ist eigentlich ja schon lange dabei.
Also Vorreiter.
Kann man so sagen, ja.
Okay, genau. Herzlichen Glückwunsch nach Hollywood. Ich glaube auch noch an dich, dass wenn wir diesen Umweg gemacht haben über den Gewinn des Opus, dass dann für dich durchaus auch noch zumindest eine Oscar-Nominierung drin sein sollte.
Für mich jetzt?
Ja.
Also müsste ich ja erstmal wieder einen ordentlichen Film vertonen, ja, musikalisch untermalen.
Stimmt, das ist so ein bisschen die Krux.
Man kann nicht einfach so, oder?
Als Musiker einen Oscar
gewinnen. Naja, doch, wenn dein Song in irgendeinem Film vorkommt, zum Beispiel hat ja Elliot Smith auch mal einen Oscar gewonnen, einfach nur, weil ein Song in Good Will Hunting vorkam, den er geschrieben hat. Und ich glaube, er hat den nicht für den Film geschrieben. Nee, den gab es schon vorher.
Ja, ja, also das wäre eigentlich deutlich lässiger, einfach nur einen Song in einem Film unterzubringen.
Und dafür dann den Oscar zu bekommen. Ja, ich glaube, bei Elliot Smith war das tatsächlich damals so.
Guck mal.
Auch dafür herzlichen Glückwunsch.
Hat ihm trotzdem die Laune nicht verbessert?
Nee, kann man nicht sagen. Ich glaube eher Gegenteiliges, aber weiß man nicht. Vielleicht, also ist ein großes Mysterium, wie es da mit ihm zu Ende geht.
Wir danken trotzdem der Academy, wie man so sagt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, in welche Bahn ich dich heute lenke oder du mich. Hast du noch einen Themenvorschlag für uns?
Nochmal Jazzclub natürlich.
Ja, erzähl.
Ja, wir gehen ja beide gerne in den Jazzclub.
Ja.
Und ich wollte eigentlich mal mit dir darüber sprechen, ob es eigentlich so Stereotypen im Jazzclub gibt. Also so bestimmte Zuhörer, die du eigentlich überall findest, wie zum Beispiel der Aufnahmetyp.
Der Aufnahmetyp, gibt es das noch?
Ja, es gibt tatsächlich, wenn du in Berlin, im Peppi Guggenheim,
ja,
ist jeden Freitag und jeden Samstag Jazz. Und es ist immer der gleiche Aufnahmetyp da, der halt da seinen Zoom aufbaut vor der Band.
Genau, das müssen wir mal ein bisschen erklären. Ne? Genau, also mit Bootlecker, damit meine ich nicht den Stiefellecker, sondern den Menschen, der ein Bootleg erstellt, einen sogenannten inoffiziellen Mitschnitt. Und das sind, das gibt es bestimmt schon lange, aber ich habe das auch schon in den 90er Jahren, in den frühen 2000ern bemerkt, das sind öfters ältere, leicht hutzelige Herren mit schütterem Haar und kleinen Brillen, die so mit mobilen Aufnahmegeräten, zum Beispiel von der Firma Zoom, sich auf Konzerten irgendwie in eine Position stellen und dann das Konzert mitschneiden.
Ja, und immer sehr ambitioniert bei der Sache sind und total euphorisch, ob der Musik halt, die auch da stattfindet. Ganz egal, was da stattfindet, sie finden immer alles großartig.
Genau.
Also sie sind auch, glaube ich, es sind keine Jazzkritiker in dem Sinne, sondern es ist wirklich eigentlich eher so Archivare.
Archivare, ja, genau, die gibt es. Dann habe ich das Gefühl, ein anderer Typus im Jazzclub, der öfter auftaucht, ist das Pärchen beim Tinder-Date.
Das ist aber recht neu. Das gab es zu unserer Zeit damals, als wir anfingen, Jazz zu spielen, noch nicht, oder?
Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl,
es gab ja kein Tinder.
Ich habe auch jetzt schon wieder ein Déjà-vu und habe das Gefühl, wir haben da schon mal drüber geredet. Aber der Jazzclub ist ja so ein gutes Mittelding aus Kino und Disco, sage ich mal.
Ja.
Was macht man denn so bei einem Date? Also genau, im Kino, da sitzt man nebeneinander, guckt einen Film, kann vielleicht ein bisschen fummeln, muss nicht reden, kann sich danach über einen Film unterhalten. Funktioniert ganz gut, muss man aber der Typ für sein, muss man auch still sitzen können. Also so leicht zapplige Charaktere sollten vielleicht nicht im Kino daten. Dann gleich in den Club gehen, abdancen, schwofen, vielleicht ein bisschen viel. Da ist zwar Körperkontakt möglich, aber man schreit sich auch an, immer. Das ist eine ganze Speichel am Ohr des Gegenübers und so. Restaurant könnte ein bisschen klemmig werden. Man sitzt sich gegenüber und es geht gleich in die Vollen. Außerdem Essgeräusche. So, und wie speist das Schwein mir gegenüber denn da? Wie stopft er sich die Nahrung rein? Das kann auch ein Upturn sein. Deswegen, Jazzclub ist ein gutes Mittelding, weil man sitzt oft an kleinen Tischen. Man kann sich unterhalten, kann aber auch mal nur Musik zuhören. Es ist ein bisschen schlau. Jazz, Schlaumeier Musik, aber nicht so schlau wie zum Beispiel jetzt ein Klassikkonzert, wo man ja auch still sitzen müsste. Ja. Also Jazzclub eigentlich perfekt für ein Date.
Ja, stimmt schon. Hast ganz recht.
Genau, weil im Sitzen, Getränke am Platz, bisschen quatschen, bisschen zuhören, schlau tun, what's not to like?
Ja, also genau, falls ihr mal jetzt irgendwie auf Tinder unterwegs seid und nicht wisst, wo ihr hingehen sollt oder wo ihr euch treffen sollt, dann geht doch einfach ins Birdland.
Ist auch gleich ein Shit-Test an den neuen Partner. Ne? Wenn es dann mich heißt, ich mag keinen Jazz, dann heißt es, lauft, flieht ihr Narren. Denn das ist natürlich ein absolutes Kriterium für eine Partnerwahl, ist natürlich die gemeinsame Liebe zum Jazz.
Ja klar, es geht gar nicht. Also du kannst gar keine Beziehung führen, wenn du nicht eine gemeinsame Liebe zum Jazz hast.
Genau.
Das sind ja auch alles Singles. Also Leute, die keinen Jazz mögen, sind ja Singles.
Ja. Also, man nennt sie auch Singles,
genau. Ja, es ist ja so. Und Leute, die Jazz lieben, die werden glücklich und verliebt.
Genau.
Eigentlich.
So weil ist, der Jazz die Musik der Liebe ist. Und denn auch die Liebe ist eine große Improvisation.
Ja, so ist es wahrscheinlich, ja.
Genau, das ist Typus 2. Dann fällt, möchtest du einen Typus, sonst ich meine Assoziationskette einfach fortsetzen.
Naja, ich kenn noch den, der dann doch lieber zuhören möchte und ein bisschen gestört ist, wenn Leute sich unterhalten. Den gibt's ja auch so.
Wo sitzt der?
Der relativ sitzt immer weit so vorne? Eher so relativ weit vorne.
Ja.
Ist so richtig weit drin in der Musik und hinten, weiß nicht, hat sich so ein Tinder-Date gefunden und,
ja.
Und sagt jetzt Quitschi irgendwie mal was, willst du noch was trinken oder so? Oder ach nee, ich weiß nicht, ich bin gerade so drin in der Musik. Ach ja, ich finde das ganz cool, wie der Saxophonist da irgendwie was heute für ein Jackett anhat und so. Gibt solche Gespräche beim Tinder. Und dann dreht sich der.
Soll ich meistens, dir mal meine Plattensammlung zeigen?
Ja, dreht sich der um die 50 ist dieser Herr, meistens ein Herr aus der zweiten Reihe um und sagt, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Ich wollte hier ein bisschen zu.
Erstmal räuspern.
Weil es, genau, das große Missverständnis ist natürlich, dass für ihn das ja ein sehr konzertantes Erlebnis ist. Ich mag es aber überhaupt auch nicht, wenn Leute quatschen beim Konzert.
Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein?
Ich finde das auch furchtbar.
Findest du furchtbar? Es wird ja viel gequatscht. Es gibt einen kausalen Zusammenhang von die Stärke des Quatschen während des Konzertes und der Tatsache, ob man es auf die Gästeliste geschafft hat oder nicht.
Also je größer die Gästeliste, desto größer das Gequatsche.
Das Gequatsche, weil die goldene Regel ist, wenn man irgendwo auf Gästeliste ist, wir sind ja beide so eine Art Rockstars und sind ja auch gerne mal auf Gästeliste.
Ja.
Was ist das Erste, was du intuitiv machst, wenn du den Club betrittst?
Zappeln.
Natürlich.
Du gehst
ganz hinten an die Bar, bestellst lautstark Getränke und dann wird durchdoziert.
Klar.
Und zwar in einer ohrenbetaubenden Lautstärke. Und dann gibt es immer diesen Moment, man schreit eigentlich, weil die Rockmusik so laut ist und dann ein abrupter Break, der Song geht zu Ende und man schreit in den ganzen Raum. Das sind dann meistens wir, wenn wir auf Gästeliste sind.
Ja.
Wenn wir uns allerdings ein Ticket gekauft haben, dann wird...
Dann werden wir aber Mucksmäuschen
stehen. Dann sind wir Mucksmäuschen stehen und sind auch meistens ganz vorne. Genau, das ist der Typus genervter Zuhörer.
Ja, den gibt's auf jeden Fall auch. Und immer jemand, der malt.
Richtig, jemand, der malt. Ja,
es gibt immer jemanden, der malt.
Genau.
Ja.
Und zwar die Musiker.
Meistens die Musiker, ja doch, klar.
Ja.
Also gerne den Pianisten.
Ja.
Oder die Pianistin, aber auch gerne mal Schlagzeuger.
Das gab's mal in der Astra-Stube, da war eine Dame an der Bar, die malte auch immer die Musiker und Bands auf der Bühne und die hatten dann alle so spitze Nasen wie so Comicfiguren. Das fand ich, hat mir ganz gut gefallen.
Gibt's ganz tolle Werke, die da geschaffen werden. Mir wird auch gern ein Bild gereicht nach dem Konzert.
Ja? Ja, du bist ja nun wirklich leicht zu malen. Du hast ja ein relativ prägnantes Gesicht.
Das siehst du ja nicht.
Ja, also...
Du meinst, die Maske.
Jetzt hast du meinen Gag hier einfach krepieren lassen. Ja, ach so, das ist gar nicht dein Gesicht. Das ist eine Maske, okay. Ja, also genau, Typus Maler, auch immer da.
Ich fand, es war ein total lustiger Witz, den du gerade gemacht hast.
Ja, danke.
Es tut mir total leid, dass ich den...
Sollen wir jetzt hier vielleicht Applaus noch einblenden?
Ist mir erst im Nachhinein aufgegangen, dass es echt ein Gag war.
Ja, sorry.
Ja,
also den Typus haben wir, den Typus Maler. Dann... Ich habe wirklich noch mehrere in der Pipeline.
Ja, ich bin mal gespannt.
Hast du noch welche?
Ach, ich hab doch jetzt gut vorgelegt, oder?
Okay, gut. Dann würde ich mal weitermachen mit dem der befeindete Jazzmusiker. Der missgünstige
Jazzmusiker.
Ja, missgünstiger Kollege.
Ein missgünstiger Kollege, der eigentlich nur kommt, um die Band scheitern zu sehen.
Genau, auch gerne. Ja. Ist natürlich gekommen im feinsten Zwirn und mit Saxophonkoffer.
Ja.
Der auch dann da irgendwie, es ist eh so ein bisschen eng im Jazzclub und dann muss da noch dieser blöde Saxophon vom Bariton, der Koffer auch noch mit rumstehen.
Ja, weil er kommt gerade vom Gig natürlich.
Er kommt vom Gig oder von der Probe.
Ja, oder
von der Satzprobe.
Ja, von der Satzprobe.
Das war Satzprobe. Und dann wird sich hingesetzt und dann wird so beäugt und es gibt so anerkennendes Nicken.
Ja.
Aber genau, die Bewegung des Kopfes sagt Anerkennung, der Gesichtsausdruck sagt aber Hass und Verachtung. Ich hätte diesen Gig bekommen können.
So ist das, das ist es eigentlich.
Ja. Ne?
Also genau.
Neid und Missgunst, genau. Und ich fand's eigentlich gar nicht so gut.
Also der geht auf jeden Fall dann mit einem anderen Kollegen, der auch nicht zur Band gehört, dann später nach Hause. Die haben noch den gleichen Weg und dann wird hart abgelästert.
Dann heißt es ja, es hat wird dann
nicht geswungen.
Wie fandst du's eigentlich?
Und dann wird erst was Positives gesagt. Also von wegen, also die Stücke waren ganz gut. Das Timing.
Dann heißt es auch, ich habe die ja schon mal gesehen in Montreux. Da fand ich's irgendwie besser. Heute habe ich es nicht gefühlt.
Aber
ich fand es eher so mittel.
Eher so mittel, aber lag auch am Bassisten, der war neu.
Ja, komischer Sound, oder? Ja. Klingt das da immer so? Genau, das ist der Typus missgünstiger Kollege. Es gibt aber auch natürlich den Typus euphorischer Kollege.
Ja, euphorischer Kollege, aber nur euphorisch, weil er auch hofft, irgendwann bei der Band mitspielen zu können. Und dass das so der Weg ist. So der.
Ja, es kann aber auch ein transzendentes Erleuchtungserlebnis sein, da zu sitzen und zu denken, wow, das geht auch wirklich. So schnell kann man spielen, so hoch, erst alteriert und dann so hoch.
Das sind meistens Trompeter.
Ja, zum Beispiel. Also da gibt es natürlich auch so wirklich so. Auch ich habe, glaube ich, bei Zeiten mit strahlenden Kinderaugen vor meinen Jazzstars gesessen und dachte, wow, wie ist das möglich? Mhm. Den Typus gibt es. So, ich habe noch einen weiteren Typus ausgemacht. Toll, was, dass wir wirklich vollkommen unvorbereitet dieses Segment
ja,
so gut das, bestimmen
können. Ja, da kommt ja echt so einiges zusammen.
Ja, aber ja. Das ist jetzt tanzen meine Synapsen Tango. Dann gibt es nämlich noch den Typus souveräner Jazzfan. Muss es auch geben. Zum Beispiel Leute, die an der richtigen Stelle.
Ja. Aber die lieben wir, oder?
Genau, die lieben wir, ja. Weil das ist eine gewisse Souveränität. Es gibt ein kompliziertes Schlagzeug-Fill oder irgendwie ein richtig heißes Lick.
Und ja, das baut sich gerade so eine richtig ganz tolle Intensität in der Spannung, in der Musik. Genau. Es ist so richtig upfront alles und weit vorne und es ist so richtig, die Tension ist
da. Ja, also dieser Typus, der euphorisierte Jazzfan, der ist natürlich auch wichtig als Anklatscher nach den Solos.
Ja, auf jeden Fall.
Dafür muss man sich so ein bisschen eingehört haben in den Jazz. Ich glaube, wenn man jetzt beim ersten Tinder-Date zum ersten Mal auf dem Jazzkonzert ist, dann hat man noch nicht die Souveränität. Man muss dann schon ein bisschen drin sein im Jazz-Prozedere, im Zeremoniell, um dann zu wissen, okay, hier endet der Chorus, jetzt hat der Saxophonist, geht die Phrasen fallen spannungsmäßig ein bisschen ab, es geht runter, es wird wieder back home, nach Hause gespielt und dann anklatschen. Ja. Genau, das ist natürlich
oder wichtig.
Genau, und das ist natürlich, das Anklatschen nach den Solos ist wichtig, weil man natürlich wissen muss, wann endet das Solo. Ja. Aber gut ist auch ein kurzes Yes! Im Solo, mitten im Solo, bei einer hohen Note oder einem schnellen Lick.
Es sagt, er strotzt natürlich auch gern mit seinem Wissen über Jazz, weil er der Erste ist, der klatscht. Weil er weiß, okay, das Solo ist jetzt zu Ende und er ist der Erste, der weiß. Der ist so ein kleiner Anheizer auch für den Rest des Publikums.
Oder? Ja,
aber wir haben ihn gern. Also das ist wirklich, den braucht man auf jeden Fall in jedem Jazzclub.
Genau.
Das ist wirklich ganz wichtig für die Band auch und für das Konzerterlebnis.
Genau.
Auch auf der Bühne. Also bitte seid dieser Mensch.
Das kann sich auch mischen. Da kann auch zwischendurch mal ein bisschen geklönt, einen kleinen Klönschnack gehalten werden mit den Kollegen. Aber dann im richtigen Moment. Ey, Moment mal. Genau. Das ist eigentlich noch souveräner, wenn man das schafft, so aus einem kleinen Klönschnack beim Konzert gucken, dann sofort auszubrechen, wenn was, man ist mit einem Ohr immer an der Bühne.
Immer an der Musik.
Yes! Nice. Das ist genau, es wird eigentlich
herrlich. Es gibt echt gute Menschen auch.
Ne? Ja, es gibt, das ist sehr wichtig so. Und dann gibt es, das ist mir auch aufgefallen, es wird nach bestimmten Solos mehr geklatscht als nach anderen.
Ja klar, meinen Solos meistens mehr als nach deinen, klar.
Ja, das würde ich nämlich gar nicht so sagen, weil interessanterweise, es wird eigentlich immer nach dem Bass-Solo geklatscht.
Ja,
stimmt. Da kann man eigentlich machen, was man will. Da kann man auch einfach nur über die E-Seite rutschen.
Das ist mir jetzt auch aufgefallen, als wir gespielt haben. Es war eben wirklich nur so ein dummer Spruch, den ich machen musste. Aber es ist ja wirklich so, aber es liegt auch daran, dass du weniger Solos hast. Ich lasse dich ja nicht so oft zu Wort kommen.
Zum Glück.
Ich wäre auch völlig überfordert. Aber da ist ja wirklich absolute Euphorie angesagt.
Ja, die Leute lieben das Kontrabass-Solo, weil das auch ein bisschen wie so ein Zirkustrick ist. Man sieht das Ding da so rum,
und auf einmal spielt es sich so. Da gehen die Finger auch so um in die Nordwestecke.
Genau, das freut die Leute, da gibt es immer Applaus. Auch beim Schlagzeug-Solo gibt es Applaus.
Ja, Schlagzeug ist aber auch eher so ein Fall für
Ja, genau. Das ist, genau. Aber dafür braucht man natürlich die Anheizer, die souveränen Jazzfans. Und jetzt gibt es noch einen Typus auf dem Jazzkonzert. Da wird es awkward. Ja. Nämlich das eine, also auch, wir wollen natürlich, dass die Leute sich frei fühlen beim Jazz. Aber es gibt auch das eine Ding zu viel. Dass die Prise zu viel in der Musik, wenn man merkt, jetzt hat man es übertrieben. Nämlich Jazzkonzert, ausgelassene Stimmung, alle sitzen da, freuen sich, machen klatschen, klönen, trinken. Und dann der Tänzer. Eine Person steht auf und beginnt zu tanzen.
Beginnt zu tanzen, ja. Das ist so unangenehm, oder?
Warum? Aber warum ist das unangenehm? Sie fühlt's, die Person, es wird getanzt, gerne auch so lavalampenartig Arme hochreißen. Oder so auch ein bisschen in sich gekehrt, der Kopf wird so von links nach rechts, Augen zu, man fühlt's komplett. Aber es ist, was stimmt da nicht?
Man hat das Gefühl, diese Person möchte eigentlich lieber auf der Bühne stehen.
Ja, aber ist das unsere protestantische Unlockerheit, zu sagen, das ist doch eigentlich toll, wenn sich die Leute gehen lassen. Irgendwas ist doch da faul. Also alle sitzen, Eine Person separiert sich aus der Gruppe und tanzt.
Also wirklich, ist es ja auch mal, es gibt ja...
Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, also es gibt ja auch Gegebenheiten, wo das mal irgendwie angebracht sein kann. So, ne? Ja. Also Stehkonzerte oder so. Wir reden aber jetzt vom klassischen Jazzclub und da passt das halt einfach nicht rein. Weil das ist halt, das ja, das ist das... Das Quäntchen zu viel. Das, man nimmt diesen Menschen nicht ab, dass sie sich wirklich für die Musik interessieren.
Ich bin da gar nicht, ich habe da gar nicht so ein strenges Urteil jetzt erstmal, weil ich weiß, es bleibt momentan nur das Gefühl der Verstörung, was ich nicht genau verarbeiten kann. Was okay ist, ist der euphorisierte Jazzfan beim Klatschen und Wuh kurz aufstehen und zum Beispiel einen Finger in die Luft recken und sagen, yeah! Ja. Und dass die anderen Leute im Publikum angucken und mit so einem Gesichtsausdruck, na Leute, war das nicht geil? Müssen wir da jetzt einen kleinen Szenenapplaus machen? Aber dann schnell wieder hinsetzen. Also
schnell wieder hinsetzen und wieder voll dabei sein.
Stehen bleiben, schwierig. Und ja. Tanzen auch ganz schwierig.
Okay. Awkward Archetypen Jazz im Jazzclub ist natürlich auch die Person, die hinterher mit der Band reden muss und erzählen muss, woran die Musik sie erinnert hat.
Der Jazz-Ultra.
Naja, es ist, da wird es oft auch sehr esoterisch. Ich hatte das zum Beispiel mal, dass mir dann gesagt wurde, Mensch, das Stück klang doch so ein bisschen so wie der Tsunami.
Ah!
Ja, oder so halt so und das und diese Stille davor und so und solche Sachen, da werden solche Bilder aufgemacht und man muss halt immer so zustimmen.
Ach so, also rein assoziativ.
Assoziative Gedanken, die halt der Zuhörer dann hatte, werden geteilt mit der Band und man es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ja. Ja, ach ja, interessant. Und so, also das ist ja diese etwas unangenehmen Gespräche danach über die Musik und was sie für Assoziationen geweckt haben, finde ich auch eher schwierig, muss ich sagen. Also ich mag so gerne ein Lob. Ich höre mir genau. gerne ein Lob an.
Das klassische Lob hat mir gut gefallen.
Ja, auch das mögen wir.
Ja, genau.
Sehr. Also wenn Leute kommen und sagen, das ist vielleicht mega geil und so, finde ich super. Ich finde es schon schwierig, wenn nur ein ganz kleines Stück bisschen Kritik irgendwie aufkommt. So fand ich mega geil, aber
was
immer schlecht.
Das?
Immer
was für eine Art Kritik könnte da kommen?
Oh, aber
Sound?
Irgendwie, dass ihr da mit einem Kontrabassisten spielt, das gefällt mir nicht so gut. Also es war
das vorher, würde wirklich nie jemand sagen.
Dass ihr, also vorher, wo ihr nur zu zweit wart, war es irgendwie cooler. Oder weiß nicht, kann ja alles Mögliche sein, ne? Aber also richtig tolles Konzert, aber und dann ist dieses Aber immer sehr lang ausgeführt. So.
Wichtig ist, schade, dass ihr nicht das und das gespielt habt.
Ja, auch das mache ich auch überhaupt nicht. Ja. Warum nicht Stay in the Dark und so? Ach, das finde ich mein Lieblingslied.
Wie ist denn das, wenn du bekommst du manchmal im Vorfeld Songwünsche fürs Konzert?
Ja.
Auch bei der Höchsten Eisenbahn habe ich das auch beobachtet, dass öfter mal so eine DM reinslidet. Vorm Konzert spielt ihr heute Abend Tschernobyl.
Oder, könnt ihr bitte für mich Sweet Apocalypse spielen, weil das verbindet mich mit meiner Freundin, mit der ich heute Abend da bin und so. Das wäre echt super toll.
Das wird nur getoppt von ich würde meinem Freund gerne einen Antrag machen. Kann ich das auf der Bühne machen?
Ja, klar. Das haben wir natürlich auch schon erlebt.
Hat alles schon stattgefunden. Genau. Also Lob ist gut, Songwünsche, Mittel. Diese Assoziationsketten, die finde ich ganz wild, ehrlich gesagt, wenn die Leute dann irgendwas vom Tsunami erzählen und so. Mhm. Dann, aber es gibt ja dann auch den Jazz-Schlaumeier-Talk.
Ja, finde ich eher gut. Also wenn da so jemand kommt mit so einem historischen Jazz-Fachwissen und irgendwie sagt,
kennst du Oscar Peterson?
Ja, nee, das ist ja billig, aber wenn es dann so Leute sind, die sagen so, ja, hier hat mich erinnert an das zweite Miles Davis Quintett und so, dann weiß man schon so, ah, okay, alles klar, ist so ein bisschen Vorwissen dabei. Stimmt meistens ja auch. Also wir klingen ja zum Beispiel auch tatsächlich so.
Ja.
Und
genauso.
Genauso. Und das finde ich eigentlich eher gut. Also Leute, die so ein bisschen angeben mit ihrem Fachwissen, machen wir ja auch die ganze Zeit hier.
Ja. Stimmt, der Podcast ist das richtige Medium für sowas. Nach dem Konzert doch, also mal so. Schlaumeier-Gespräche auch gut. Und wie ist das mit Kollegen? Ich habe auch eine Band. Was hältst du davon?
Ja, natürlich immer jemand, der noch die CD einem in die Hand drückt. Hier, das ist übrigens meine Band. Können wir vielleicht tauschen? Die CDs tauschen.
Ah ja, CD-Tausch, genau. Oder hört doch mal rein.
Hört doch mal rein. Und dann kommt am nächsten Tag natürlich noch eine E-Mail, die darauf folgt und sagt, hast du schon gehört?
Ja.
Haben wir alles da.
Ist auch von bis, ne? Mal ist die Musik ganz gut, mal ist sie egal und unhörbar, mal ist sie auch erheiternd. Und dann kann es durchaus passieren, dass für den Rest der Tour dann so eine zugesteckte Demo-CD auf Dauerschleife im Auto läuft.
Hättest du es jemals gewagt, irgendwie einer Band, die an dem Abend spielt, das sind ja für mich einfach immer, egal wo das stattfindet, sind es ja immer Helden. Hättest du jemals gewagt, die anzusprechen und zu sagen, hier, das ist meine Demo-CD, hört doch mal rein? Also gab es irgendwann mal einen Moment in deinem Leben, wo du das gemacht hättest?
Never. Nee. Ich war sehr ängstlich, sehr scheu und ich habe auch, ich glaube, also bevor ich dann selber im Konzertbetrieb landete als aktiver Spieler, waren das für mich auch No-Go-Areas. Ich würde mich auch niemals in Backstage schleichen oder sowas. Hätte ich mich nicht getraut. Ich muss aber sagen, dass ich im Laufe der Jahre doch einige forsche Menschen kennengelernt habe, die einen halt anquatschen nach dem Konzert. Und das kann auch da durchaus nette Begegnungen sind da zustande gekommen.
Also ich ja, bin da natürlich.
Auch nicht traurig drüber. Allerdings auch weirde Begegnungen. Also ich erinnere mich, dass ich mal mit dem Künstler Gisbert zu Knüpphausen, da spielten wir, glaube ich, in Freiburg, saßen nach dem Konzert im Backstage und dann kam so ein junges Hippie-Pärchen rein, setzte sich irgendwie zu uns an den Tisch, ganz eng ran mit dem Kopf und sagte, hallo, wir wollen euch heute etwas zeigen. Es ist Blutmond.
Und dann wollten die Drogen mit euch nehmen, oder?
Nee, die wollten irgendwie den Blutmond uns zeigen.
Da draußen? Da,
ja, ich weiß, es kam dann nicht dazu, weil es auch wirklich sehr weird war. Aber das gibt es dann auch, dass Leute einfach in, also da ist die Spanne wirklich, also sehr breit, das Gefälle zwischen uns, die wirklich ehrfurchtsvoll niemals die Stars anquatschen würden und dann Leuten, die einfach in Backstage kommen, sich an den Tisch setzen und sagen, heute ist Blutmond.
Es müssen ja noch nicht mal Stars sein, ne? Also ich kann irgendwie in einem Jazzclub sitzen und da sind nur 4 Leute im Publikum und so und ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen, jetzt danach mit denen unbedingt noch reden zu wollen und zu sagen, was ich so tue. Also ich finde, das gehört sich irgendwie nicht. Das ist ein, ich finde, das ist eine ganz klare Aufteilung zwischen Publikum und Künstler. Ich finde es okay, die Künstler anzusprechen und denen halt Komplimente zu machen, immer gut, aber das zu verbinden mit so einem Eigeninteresse,
nee. Mir gefällt es eigentlich gut. Ich wäre auch gerne so und ich mag auch, wenn Leute so sind und wenn sich da irgendwie organisch ein gutes Gespräch draus entwickelt, bin ich da total open für. Ich bin selber nur wahnsinnig klemmig und schüchtern, was das angeht. Mhm. Also ich bin einmal sehr klemmig beim angesprochen werden, weil ich hochgradig socially awkward bin.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Also da, dich kann man wirklich am Merch-Tisch kann man leider nicht gebrauchen.
Nee, bin ich nicht zu gebrauchen. Also ich wäre gern da, ich würde mich da gern lockerer machen, auch mal eine Time haben. Ich probiere das ja gerade von dir zu lernen. Aber ich bin da sehr klemmig und schüchtern. Aber ich appreciate das eigentlich, wenn freundliche Leute einen anquatschen und sich dann eine gute Time entwickelt.
Ich finde auch, dass freundliche Leute einen immer anquatschen sollten. Man muss auf jeden Fall eine Time haben. Ich finde es halt schwierig, wenn da eine Agenda deutlich wird in der Anquatscherei. Also wenn und die Agenda darüber hinausgeht, einfach mal zu sagen, wie gut es einem gefallen hat oder was die Musik vielleicht für einen bedeutet, finde ich auch alles so super. So.
Ja, man muss auch wieder rauskommen aus dem Gespräch. Ne? Ich erwische mich oft dabei, das ist dann so eine Mischung aus Mitleid und falscher Höflichkeit, dass ich dann doch sehr langweilige Gespräche führe.
Also
dann nicht so richtig raus will. Was macht man, um da rauszukommen?
Nein, du musst dich natürlich an die Leute halten, die auch
ich muss jetzt mal abbauen?
Auch, ja, genau. Wenn's halt, aber meistens merkst du ja schon, wenn jemand irgendwie ganz gut drauf ist, mit dem man irgendwie eine Time haben kann. Luca hatte, glaube ich, einen total netten Jazz-Fan jetzt in Neunkirchen getroffen, der halt da sich auch bestens auskannte in der Underground-Szene. Und die haben ewig gequatscht und so hatten eine gute Time, glaube
ich. Ja, wenn man eine Time hat, ja. Aber ich bin da, das ist was ich jetzt nochmal versuche neu zu lernen. Das ist so ein bisschen verschütt gegangen bei mir. Ich probiere jetzt auch mal eine Time zu haben nach dem Konzert.
Ja, man muss auf jeden Fall, nach dem Konzert ist ja eigentlich der Moment, wo du die beste Time haben kannst.
Ja, genau. Aber ich merke, dass ich dann erstaunlich starkes Ruhebedürfnis habe nach dem Konzert. Da möchte ich eigentlich erstmal gern so eine Dreiviertelstunde einfach nur alleine sein, irgendwo in der Ecke.
Das kann ich nicht
nachvollziehen. Weil mich das so auslaugt.
Aber man will doch diesen Moment auch noch verlängern. Das ist doch nichts Schöneres, als auf der Bühne zu sein und dann dieses, also, naja, was heißt nichts Schöneres, aber ich finde eigentlich, es kann ja nur getoppt werden von dem Moment danach. Dann hast du es sozusagen ja geschafft und so und du hast aber immer noch diesen Euphorie-Kick und diesen Adrenalin ist ja noch in deinem Körper und so, aber du musst nicht mehr so abliefern. Also eigentlich ist es doch wunderbar, diesen Moment, den gilt es doch zu nutzen.
Ja, ich höre dich.
Auf kommunikative Art und Weise.
Ich höre dich, ich verstehe das, es fällt mir schwer. Ich probiere es jetzt nochmal zu lernen, mich da locker zu machen. Kann sein, dass ich scheitere.
Ja, wir werden da weiter dran arbeiten. Ja. Also es ist ja
Time haben
und so, das ist die große Task.
Ja, das ist Tour. Jetzt, genau, für 2023 ist das meine große Aufgabe, auch eine Time zu haben.
Ja. So, jetzt sind wir weggekommen von den Stereotypen im Jazzclub. Hast du noch welche?
Habe ich noch Stereotypen? Ich glaube, das war es erstmal, könnte aber auch ein weiteres Segment werden. Typische Besucher im Jazzclub.
Auf jeden Fall. Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. So. Ich würde eigentlich sagen, gute Laune heute, ne? Gute Laune. Ich finde, wenn man so einen gute Laune-Punkt hat, das sollten wir ja wirklich lernen, dann kann man auch mal sagen, kommen wir auch langsam mal zum Ende jetzt, oder?
Also, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende.
Die Sonne scheint, das ist irgendwie.
Die Sonne scheint, wir haben eine Time.
Wir haben eine Time und dann muss man nicht irgendwie sich immer so dumm und dämlich quasseln, wenn man gerade irgendwie ein richtig guter Time gehabt hat und irgendwie das Gefühl hat, die Laune ist auf dem Höhepunkt, dann kann man auch sagen, einfach, wenn es am schönsten ist.
Ja, ich gucke nochmal in meine Notizen, notiere mir natürlich jede Rückmeldung, die wir bekommen. Ich wollte nochmal, da gab es nochmal einige Zuschriften zum Thema, dieses Live-Album von Keith Jarrett. Wie heißt das deiner Meinung nach?
Ach, Bremen-Lausanne. Bremen-Lausanne. Bremen-Lausanne.
Der Ort heißt Lausanne.
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 Nicht Lausanne?
Lausanne.
Also mit O.
Lausanne.
Aber es wird doch O-U geschrieben, oder?
Es wird, glaube ich, Lau geschrieben sogar.
Ach, A-U.
Für Lau.
Lausanne.
Ja, wie für Lau. Aber es wird ausgesprochen Lausanne.
Also richtig O.
Lausanne. Ja, gut. Hat Luca gesagt. Und Luca ist ja ein Native Speaker.
So eine Art Native Speaker, ja.
Ja. Genau. Und er sagte Lausanne.
Lausanne.
Und nicht Lausanne. Oder
Lausanne.
Lison.
Lison oder?
Lazine. Lison.
Lausanne.
Lausanne.
Ja. Okay, Lausanne. Er wird es wissen.
Genau.
Lausanne.
Lausanne.
Bremen-Lausanne.
Bremen. Brama. Gut, jetzt wird's albern. Heute kurze, knackige Folge. Ich würde sagen, wir trinken jetzt noch einen kleinen Kaffee.
Ja,
und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Und dann sehen wir uns alle. Ach ja, vergesst bitte nicht. Bitte, bitte gebt uns 5 Sterne. Bewertet uns, empfiehlt uns weiter. Es ist
Mund-zu-Mund-Propaganda.
Mund-zu-Mund-Propaganda. Also,
das, so muss das laufen.
Ja.
Nicht irgendwie per WhatsApp oder so, sondern ruft eure Freunde an und sagt, ey, es gibt so einen coolen, ja, coolen
Jazz-Podcast. Haltet den Hörer an den Lautsprecher.
Ja. Hörst du das? Das sind die Jungs, die reden über Jazz.
Genau. Also wirklich, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von euch, dass ihr mich in die Verlegenheit bringt, dass ich jetzt schon wieder hier diesen Werbeblock einschieben muss. Aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Bitte, bitte. Wir brauchen Reviews, wir brauchen Mund-zu-Mund-Propaganda, wir brauchen Bewertung. Es ist hier wie in der Schule. Wir wollen bewertet werden. Wir sind emsige Podcaster und ihr würdet uns eine Riesenfreude machen mit einem kleinen Review oder einer kleinen 5-Sterne-Bewertung, oder?
5-Sterne-Bewertung. Wie ist es eigentlich, wenn man halt so jetzt als Hörer denkt, so, ach, ich würde sie schon gerne bewerten, aber 5 Sterne kriegen sie nicht. Es gibt nur 4. Ist das schlecht für uns?
Ja, das ist schlecht. Und ich würde auch sagen, verrottet in der Hölle, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Podcast nicht 5 von 5 Sternen verdient hätte.
Es gibt echt so viele räudige Podcasts. Ich habe vorhin mal alles Internet durchgehört nach Podcasts. Es gibt so schlimme Podcasts. Da kann man eigentlich froh sein, was wir hier für einen Aufwand betreiben und irgendwie jede Woche so beste Qualität bieten.
Ja, absolute Top-Qualität. Genau. Und auch in Top-Qualität werden wir euch wieder nächste Woche liefern. Und bis dahin verbleibt mir nur zu sagen, bye-bye mit zwingenden Grüßen. Tschüss!